Ja, die Tage gibt es ein Wort, das unseren Alltag bestimmt. Das Wort kennen wir alle, Coronavirus, ist das Wort, wo in jedem Simul ist, in jedem Gespräch kommt irgendwie vor, alle Schlagzeilen sind voll von Coronavirus, es bestimmt unser soziales Leben, können wir nicht zusammenkommen im Moment und es regiert auch unseren Alltag. Coronavirus, das ist das bestimmende Wort im Moment. Und es gibt aber auch im Bibeltext so Wörter, Begriffe, die einen Text bestimmen. Und in dem Text, den wir heute miteinander anschauen, Nehemia 8, gibt es auch so ein bestimmendes Wort. Und das ist Einheit. Und vielleicht denken wir, wenn ihr es lest, ja, das kann ja gar nicht sein. Schließlich und endlich kommt das Wort Einheit gar nicht vor. Aber es gibt eben eine Häufung vom Begriff ganzes Volk und von den Wörtern alle. Und die weisen eben auf Einheit an, auf das bestimmende Wort vom Text. Und den Text, den möchte ich euch jetzt vorlesen. Am ersten Tag des siebten Monats, als alle Israeliten wieder in ihren Städten wohnten, versammelte sich das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Schriftgelehrten Esra, das Buch mit dem Gesetz zu holen, das der Herr dem Volk Israel durch Mose gegeben hatte. Da las der Priester Esra das Gesetz vor, den Männern und Frauen und vor den Kindern, die alt genug waren, um es verstehen zu können. Alle hörten aufmerksam zu, vom frühen Morgen bis zum Mittag. Esra stand auf einer Plattform aus Holz, die man eigens dafür errichtet hatte. Rechts neben ihm waren Matitia, Shema, Anaya, Uriah, Hilkia, Maseja, links Pedaya, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Secharia und Shelam. Weil Esra einen erhöhten Platz hatte, konnten alle sehen, wie er die Buchrolle öffnete. Da stand das ganze Volk auf. Esra pries den Herrn, den großen Gott, und alle riefen mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Dann warfen sie sich vor dem Herrn nieder, mit dem Gesicht zum Boden. Die Leviten Jeshua, Bani, Sherebia, Yamin, Akub, Shabtai, Hodia, Maseja, Kelita, Azaria, Josaphat, Hanna und Pelaya lesen den Versammelten das Gesetz aus. Die vorgelesenen Abschnitte übersetzten sie aus dem Hebräischen in die aramäische Umgangssprache und erklärten das Gesetz, damit das Volk es wirklich verstehen konnte. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Das ganze Volk. Aber der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie. Seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag. Er gehört dem Herrn, eurem Gott. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt. Bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten, seid nicht traurig, denn dieser Tag gehört Gott. Da gingen die Versammelten nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten mit denen, die selbst nichts besaßen, denn sie hatten verstanden, was man ihnen verkündet hatte. Ja, es ist ja häufig in dem Text von den Wörtern alle und vom Begriff ganzes Volk. Viermal kommt alle vor, dreimal ganzes Volk. Und die Häufung von diesen Wörtern, die weisen auf das Wort an, wo eben der Text bestimmt. Und das ist das Wort Einheit. Und so kann man sagen, eben in Nehemia 8 geht es um Einheit. Und wenn man sich das überlegt, geht es eigentlich im ganzen Buch Nehemia und beim Wiederaufbau von Jerusalem um Einheit. Der Nehemia als Volk will sammeln, dass es sich kann in seinem verheißene Land wieder vereinen. Und es war Ziel, dass sie wieder als Volk zusammen sein können, einander zur Seite stehen, dass sie auch widrigen Umständen gemeinsam trotzen können, dass sie gegen ihre Feinde gemeinsam können entgegentreten können und dass sie miteinander Gott anbeten können. Der Nehemia hat mit der Stadtmauer die Vision gehabt, das Volk zu einer Einheit zusammenzuführen. Das war seine Vision. Und das war auch die Vision, die ihm Gott ins Herz gelegt hat, wo er noch am persischen Königshof war. Und das ist auch unsere Vision. Die Vision, die uns Gott aufs Herz gelegt hat für unsere Gemeinde. Wir möchten als Einheit zusammenwachsen. Wir möchten miteinander, füreinander, Kirche für alle sein. Wir wollen miteinander begeistert sein von Gottes Wort. Wir wollen uns freuen an Gottes Verheißungen, die er uns gegeben hat. Wir wollen staunen gemeinsam miteinander, was der Heilige Geist wirken tut. Wir wollen uns gemeinsam von Gott brauchen lassen und wir wollen gemeinsam Jesus nachfolgen und in sein Bild verwandelt werden. Wir wollen miteinander unterwegs sein und wir wollen füreinander da sein. Wir wollen füreinander da sein, auch gerade in dieser Zeit, indem wir einander anrufen, Anteil nehmen. Wir wollen füreinander Vorbilder sein. Wir wollen füreinander Ermutiger und Tröster sein. Und solche ermutigende Worte kann man eben gerade auch in so einem Video weitergeben, wo wir vor der Predigt zusammen ablaufen. Wir wollen miteinander, füreinander unterwegs sein. Und wir wollen Kirche für alle sein. Wir wollen ein Licht sein in dieser doch relativ unsicheren und düsteren Zeit. Wir wollen Menschen Hoffnung bringen. Wir wollen von Gottes Güte berichten. Wir wollen Menschen für Jesus gewinnen. Und wir wollen Gottes Reich bauen. Und das wollen wir als Einheit tun. Das ist unsere Vision. Und das ist auch die Vision von Nehemia gesehen, wo er eben Mut gebaut hat in Jerusalem. Dass sich das Volk wieder vereinen im verheißenen Land. Und mit diesem Mutbau, da hat er ein Fundament für die Einheit gelegt. Ein physisches Fundament. Und wenn er das Fundament gelegt hat, geht der erste Teil vom Buch Nehemia zu Ende. Und es geht der zweite Teil an. Im ersten hat er eben das physische Fundament gelegt und jetzt wird das geistliche Fundament gelegt. Und das Fundament, das legt der Ezra. Und der Ezra, der ist nicht zufällig Priester. Er ist schon in einer ersten Welle auf Jerusalem gekommen, um den Tempel wieder aufzubauen und den Tempeldienst wieder einzusetzen. Und jetzt liest der Ezra dem Volk aus der Bibel vor und leitet das geistliche Fundament. Beziehungsweise, er leitet nicht, sondern er erinnert das Volk an das geistliche Fundament. Weil das geistliche Fundament hat schon der Mose vor ihm gelegt, am Berg Sinai. Dort, wo er die 10 Gebote gegeben hat. Es ist ja so, dass Zippen vom Jakob in Ägypten zu einem Volk angewachsen ist, in der Anzahl. Aber erst am Sinai mit dem Bundesschluss und mit den 10 Geboten ist zu einem Volk vereint worden, zu Gottes Volk. Dort hat Mose das Fundament gelegt für die Einheit vom Volk. Die 10 Gebote, Gebot von Gott, Gottes Verheißungen, Gottes Wort. Das ist das Fundament für das Volk. Und so ist es auch bei uns. Unser Fundament ist auch das Wort Gottes. Uns eint, dass wir alle den Gott von der Bibel anbeten. Uns eint, dass wir alle Jesus nachfolgen, die wichtigste Person in der Bibel. Uns eint, dass wir auf einen Geist hören, der uns in der Bibel offenbart ist. Und uns eint auch, dass wir auf Gottes Verheißungen vertrauen und Gottes Maßstab für unser Leben wollen anwenden, wo wir schwarz auf weiß in der Bibel können lesen. Die Bibel ist unser geistliches Fundament. Unser Fundament ist nicht, dass wir alle genau die gleichen geistlichen Erfahrungen gemacht hätten, wie zum Beispiel in einer Selbsthilfegruppe. Und es ist auch nicht so, dass wir alle das gleiche Schicksal erlebt haben, wie in einer Schicksalsgemeinschaft. Wir kommen aus ganz verschiedenen Hintergründen. Und es ist auch nicht so, dass unsere Einheit dadurch definiert ist, dass wir uns alle so sympathisch finden. Da ist ab und zu gerade das Gegenteil der Fall. Trotzdem können wir eine Einheit sein. Und es ist auch nicht so, dass wir alle die gleiche Frömmigkeitsstil haben. Exakt gleich. Das ist auch nicht so. Wir sind sehr unterschiedlich. Und trotzdem sind wir eine Einheit, weil wir alle das gleiche Fundament von der Bibel haben. Die Bibel ist unser Fundament, ein starkes Fundament für unsere Einheit, für uns als Gemeinde und für uns persönlich. Und so ein starkes Fundament ist gerade wichtig in so Krisenzeiten, wo wir momentan drinnen stecken. Du brauchst ein starkes Fundament, wenn die Aktienkurse verrückt spielen, wenn die Wirtschaft bachab geht, wenn dein Arbeitsplatz unsicher ist und du nicht weißt, wie du weitermachen kannst als Firma. Oder wenn du ständig mit dem musst irgendwelche neuen Ideen entwickeln, dass du trotz Einschränkungen kannst weiter existieren. Es ist ein starkes Fundament, das du brauchst. Wenn dich Hiobsbotschaften von den Nachrichten so langsam verfolgen, die massenhaften Toten in Italien, oder wenn du eben keinen Austausch mehr kannst haben mit anderen, nicht mehr Nähe hast, keinen Gottesdienst mehr hast. In diesen Tagen ist wichtig, dass man ein starkes Fundament hat. Ein Fundament, das treibt. Ein Fundament, das standhält. Eins, das eben nicht vergeht wird. Und die Bibel, die ist so ein Fundament. Denn Gottes Zusagen, die vergehen nicht. Jesus sagt in Matthäus, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jesus sagt, es kann sein, dass alle Heilsversprechen von dieser Gesellschaft vergehen, dass Wirtschaftsmächte vergehen, Kulturen vergehen. Es kann sein, dass politische Systeme vergehen, gesellschaftliche Sicherheiten dahin fließen, das Universum vergeht, alles vergeht, aber Gottes Wort, Gottes Verheißungen, die werden nicht vergehen. Denn Gottes Wort und Verheißungen bleiben bestehen. Und darum ist es so ein starkes Fundament in Krisenzeiten. Für unser Leben, für unseren Glauben, für uns als Gemeinde und auch für die Einheit von uns als Gemeinde. Ja, das gibt es zu der Einheit zu sagen. Das Fundament von der Einheit. Es ist die Bibel. Aber es gibt ja noch einen Inhalt von der Einheit. Und der Inhalt, das ist die Freude am Herrn. Und wenn man das anschaut, dann kommt das aus dem Text raus, aus dem raus, was der Esra gemacht hat. Es ist ja so, dass der Esra dem Volk Gebot von Gott vorgelesen hat. Und nachher sind die Priester gekommen und haben es ausgelegt, dass die Leute verstanden haben. Sie haben ihnen die Augen geöffnet. Für ihr kollektives Versagen als Gottes Volk. Die Augen geöffnet, für ihr persönliches Scheitern am Gottes Maßstab. Und das ganze Volk hat verbrühen, alle zusammen. Weil sie haben alle zusammen realisiert, dass sie etwas vereinen tut. Dass sie vereinen tut, dass sie nicht nach Gottes Maßstab gelebt haben. Dass sie nicht nach Gottes Willen gefragt haben. Dass sie Gott enttäuscht haben. Und dass sie eigentlich Gottes Liebe und Güte und Treue gar nicht verdient haben. Und sie haben alle ja von Brüllen. Und der Esra sagt zu ihnen, hey, brüllen doch nicht. Seid doch nicht bekümmert. Denn Freude am Herr ist eure Kraft. Und damit sagt der Esra am Volk, hey, es ist nicht so, dass euer Versagen, kollektiv oder persönlich, eure Einheit ist, sondern eure Einheit ist Freude am Herrn. Eure Freude an seiner Liebe und Gnade, an der Sanftmut und Güte, an der Treue und an der Geduld und an der ausgestreckten Hand zur Versöhnung. Das ist das, was euch eint. Das ist der Inhalt von unserer Einheit. Und das gibt euch Kraft. es auch bei uns. Unsere Kraft ist die Freude am Herr. Was uns vereint, ist die Freude am Herr. Uns eint nicht persönliches Versagen oder kollektives Versagen. Uns eint nicht etwa eine schwierige Vergangenheit, die wir gemeinsam durchlebt haben. Oder ein Ereignis oder Geheimnis, das wir gemeinsam bewahren müssen. Nein, das ist nicht. Uns eint Freude am Herrn. Freude am Herrn. Dass er uns nicht vergessen hat. Dass er uns nicht aufgegeben hat. Dass Jesus uns gerettet hat. Dass er unsere Sünden ins tiefste Meer gehalten hat. Dass wir in der Freiheit können leben können. Dass Gott uns erwählt hat als seine Kinder. Und dass wir das Vorrecht haben, dass er uns vorausgegangen ist, unsere Wohnung in der Ewigkeit bereit zu machen. Uns eint Freude am Herrn. Und diese Freude, die hat das Volk auch alle dazumal geeint. In Jerusalem. Das ist ihre Einheit gewesen. Der Inhalt. Freude am Herrn. Freude an seiner Liebe und Güte. Und vor allem Freude an seiner Treue. Und diese Freude, die haben sie im Laubhüttenfest miteinander gefeiert. Und das ist ihnen bewusst worden, dass sie das sollen machen. Und zu ihrem Fundament von der Einheit, das, was sie in der Bibel wieder gelesen haben. Und nachher haben sie angefangen, das Fest zu feiern, was Gott eben ihnen auch gesagt hat, dass sie sollen machen. Und ich lese jetzt weiter von Vers 13 an. Nehemia 8, 13. Am zweiten Tag kamen die Sittenoberhäupter des ganzen Volkes, die Priester und Leviten zu Ezra, dem Schriftgelehrten, um das Gesetz noch besser zu verstehen. Dabei entdeckten sie, dass der Herr durch Mose befohlen hatte, die Israeliten sollten während des Festes im siebten Monat in Laubhütten wohnen. Darum ließ man in Jerusalem in allen anderen Städten bekannt geben, steigt auf die Hügel und bringt frische Zweige von Ölbäumen, Myrten, Palmen und anderen Bäumen mit dichten Blättern. Dann baut damit Laubhütten, wie es das Gesetz vorschreibt. Es ist so, dass die Juden gemerkt haben, dass der Mose angeordnet hat, dass sie doch das Laubhüttenfest feiern. Und das Laubhüttenfest, das hat Gott eingesetzt, damit sich das Volk kann an die Wüstenwanderung erinnern kann. Es war ein Wallfahrtsfest, wo man Jerusalem pilgert hat. Es war ein Erntedankfest, aber vor allem ist eingesetzt worden, dass sich das Volk daran erinnert, wie treu Gott war während der Zeit der Wüstenwanderung. Dass er sie in der Wüste eben nicht hat noch verdurstet. Dass es sie versorgt hat mit Essen, mit Manna und mit Wachteln. Dass es sie beschützt hat von Feinden. Und dass es sie guten Weg geführt hat. Und das die ganzen 40 Jahre lang. 40 Jahre lang ist Gott treu gewesen. Unerschütterlich treu. Wo das Volk in der Wüste war. Und das ist Gott auch in unserem Leben. Auch wenn wir in Wüstenzeiten sind. Und unsere Wüsten, die befinden sich vielleicht nicht im Mittleren Osten, sondern die liegen vor unseren Haustüren. Die befinden sich vielleicht in unserem Herzen innen. Oder sie betreffen vielleicht unser Familienleben. Wenn alle daheim sind und irgendwie die Nase langsam blank klicken. Oder wenn man alleinerziehende Mutter ist und alles gleichzeitig machen sollte. Oder sie weiten sich am Arbeitsplatz aus, wo man überall Sondermaßnahmen treffen muss. Oder wo man keine Arbeit mehr hat. Oder sie erfüllen vielleicht das Herz. Oder sie beschreiben die eigene Befindlichkeit von der Seele. Und die Wüstenzeiten, wo man einmal durchquert, die zehren doch an der Kraft. Die rütteln einmal an unserem Glaubensfundament. Die rauben uns die Nerven. Die können unser Denken vernebeln und uns die Hoffnung rauben. Und dann ist wichtig, dass man einmal Kraft tanken kann. Und unsere Kraft ist die Freude am Herrn. Freude an ihm und an seiner Treue. Denn gerade in Wüstenzeiten ist Gott treu. Gerade in Wüstenzeiten lässt er uns nicht im Stich. Wenn dich alles im Stich lässt, dann lässt dich Gott nicht im Stich. wenn dich deine Geschäftspartner hangeln, der Sozialstaat dich im Stich lässt, wenn du Sicherheiten verloren hast, wenn der Partner dich verloren hat, Freund dich im Stich lässt, vielleicht am Schluss vom Leben sogar der Verstand dich im Stich lässt, Gott lässt dich nicht im Stich. Das heisst aber nicht, dass du vor allem bewahrt wirst oder dass dir nichts passieren kann. Dass du keine Durststrecken in deinem Leben kennen musst. Oder dass keine Wüstenzeiten sich in deinem Leben könnten ausbreiten könnten. Wir alle wissen, dass immer wieder von Zeit zu Zeit so Wüstenzeiten in unserem Leben gibt. Aber der Herr lässt dich in diesen Wüstenzeiten nicht im Stich. Und er hat das Volk in Jerusalem auch nicht im Stich gelassen. Zur Zeit von Nehemiah. Er hat sie nicht im Stich gelassen. Wo sie im Exil gesehen sind und Armut und Hunger hatten und unterdrückt worden sind. Er hat sie nicht im Stich gelassen, wo sie nachher durch die Wüste gewandert sind, um sich in Jerusalem dann zu sammeln. Er hat sie nicht im Stich gelassen, wo sie angefangen haben, die Trümmer zusammenzunehmen und die Stadtmauern wieder aufzubauen. Er hat sie nicht im Stich gelassen, wo sie von allen Seiten belagert worden sind und die Feinde sich zusammengeschlossen haben und sie mit allen Mitteln wollen daran hindern, dass sie die Stadtmauer aufbauen können. Gott hat sie nicht im Stich gelassen. Gott ist ihnen treu gewesen. Und das ist er auch in deinem Leben. Gott ist treu. Er lässt dich nicht im Stich. Er ist mit dir. Er treibt dich. Er verstopft deine Sorgen und kennt deine Ängste. Er kann umgehen mit deinen Zweifeln oder mit deinem Hadern. Er stoppt dir zur Seite. Er lässt dich in Wüstenzeiten nicht im Stich. Und das Geniale ist, egal wie deine Wüstenzeiten aussehen und egal wie lang das deine Wüstenzeiten dauern, am Ende gibt es wieder etwas zu feiern. Und so ist es auch beim Volk in Jerusalem gewesen. Nach ihrer Wüstenzeit und Durchstrecke hat es wieder etwas zu feiern gegeben. Kapitel 8 endet mit einem Fest. Ein Fest, wo das Volk Gottes Liebe, Güte, Treue und Grosszügigkeit miteinander gefeiert hat. Das Kapitel vom Exil, das endet mit einem Fest. Das Kapitel von der Ausbeutung endet mit einem Fest. Das Kapitel von der geistlichen Wüstenwanderung vom Volk endet mit einem Fest. Und das Kapitel von deiner Wüstenwanderung kann auch mit einem Fest enden. Wenn die Freude am Herrn deine Stärke ist. Und das Kapitel von der Wüstenwanderung bei uns als Gemeinde, dass wir uns nicht mehr versammeln können, keinen Kontakt direkt pflegen können, auch das kann mit einem Fest enden. Das Kapitel. Dann feiern wir nämlich einen Festgottesdienst, wo wir alles machen, was wir jetzt nicht dürfen. Einander umarmen, miteinander essen, trinken, miteinander austauschen, wie Gott mit uns war in dieser Phase. Dann machen wir ein Fest, wenn die Zeit vorbei ist. Und ich sage euch, wenn wir das machen, dann machen wir genau das, was das Ziel von unserer Einheit ist. Denn das Ziel von unserer Einheit ist ein Fest zu feiern. Und ich finde das so genial. Das Ziel von unserer Einheit ist nicht, dass wir noch besser unsere religiösen Pflichten erfüllen könnten. Oder dass wir effizienter arbeiten könnten, oder dass wir größere Leistungen bringen können, wenn wir eine Einheit bilden. Nein! Das Ziel von unserer Einheit ist ein Fest zu feiern, wo wir Gottes Treue feiern miteinander. Wo wir Jesus als Retter und Heiland und Erlöser gemeinsam zelebrieren. Wo wir die Auferstehungskraft vom Heiligen Geist miteinander feiern. Wo wir die Wiederkunft von Jesus Christus feiern. Am Ende des Kapitels ist ein Fest. Auf das Ziel läuft alles an. Coronavirus hin oder her. Das letzte Kapitel von der Weltgeschichte, das ist ein Fest. Und das letzte Kapitel von deinem Leben kann auch ein Fest sein. Egal wie tief dass du in der Krise steckst, egal, wie hart sich die momentane Situation trifft, egal, wie gross deine Angst vor der Zukunft ist, am Ende kann ein Fest stehen. Ein Fest, zu dem Gott jeden Mensch einladet. Und das Entscheidende ist, dass du auf der Gästeliste stehst. Dass du auf der Liste stehst von denen Menschen, die eingeladen sind oder sich einladen lassen haben. Und das Geniale ist, bei Gott stehen alle Menschen auf der Liste. Auf der Gästeliste. Wenn Jesus Christus sein Leben gegeben hat, dass alle auf dieser Gästeliste stehen können. Also auch du. Das Einzige, was du machen musst, du musst die Einladung annehmen. Damit du kannst Gast sein. Und damit dein Leben, Kapitel, das letzte Kapitel, kann in einem Fest enden. Und wir hören jetzt dann gerade ein Lied vom André und von der Esther. Und du kannst während dieser Zeit die Gelegenheit nehmen, dir durch den Kopf gehen zu lassen, habe ich die Entscheidung schon gefällt? Habe ich die Einladung schon angenommen? Und dann kann das eben Kraft sein und Freude. Und du kannst dir auch überlegen, ob du die Einladung annehmen möchtest.